Big End Club Podcast.
Herzlich willkommen zu Pixelwissen, einem Podcast-Format des Big N Podcasts. Ja, Domme, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, man hat mich bestellt, ich bin hier.
Wir sprechen heute über Erweiterungen, Add-ons, DLCs, Microtransactions. Ich glaube, da fängt auch schon das Auge bei dem einen oder anderen an zu zucken. Aber was verbirgt sich eigentlich jetzt tatsächlich hinter diesen ganzen Begriffen? Ich denke, wir fangen am besten auch chronologisch mit dem Expansion Pack an. Das wird den meisten Gamern oder unseren Zuhörern noch ein Begriff sein. Das kommt ja eigentlich auch so ein bisschen aus der Zeit des PC-Gamings. Anfangs hatte man natürlich jetzt, ich will jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber bei den Konsolen hatte man nicht wirklich Erweiterungen. Aber bei dem PC war das trotzdem noch allgegenwärtig.
Mhm. Ja, also ich meine, Expansion Packs waren ja so ein bisschen der Ursprung des Ganzen. Also aus den Expansion Packs sind dann letztendlich die DLC und die Microtransactions entstanden. Ja, also wenn wir das so aus einem historischen Blickwinkel betrachten, macht es ja durchaus Sinn, mit den Expansion Packs anzufangen. Was für ein schwieriger Begriff.
Ich glaube, wir werden uns heute noch öfters versprechen.
Ja. Und wir können ja einfach mal so ganz grundsätzlich über die Basics reden, weil ja, es gibt natürlich Unterscheidungen zwischen den ganzen Begrifflichkeiten, die wir gerade schon in den Topf geworfen haben, aber es gibt auf der anderen Seite auch viele Parallelen. Und ich denke, was man als allererstes unbedingt sagen sollte, dass alles, worüber wir heute sprechen, in irgendeiner Art und Weise eine Erweiterung für das Spiel darstellt.
Genau. Ich denke, größtenteils unterscheiden die sich natürlich erstens in der Bezahlung, sind es kostenlose Erweiterungen, sind es kostenpflichtige Erweiterungen. Kann man die im Laden kaufen? Kann man die über das Internet herunterladen, über irgendeinen Shop oder passiert das automatisch? Das sind natürlich so die groben Anhaltspunkte, worin sie sich unterscheiden und natürlich auch an dem, was man tatsächlich geboten bekommt. Ne, da können wir dann später auch nochmal diskutieren, in was für einer Relation das eigentlich steht. Vor allem heutzutage im Vergleich zu vor 2000er. Also
Das stimmt. Ja, ich meine, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, beziehungsweise angeschnitten. Was halt ganz essentiell ist für Erweiterungen, wie wir sie heute hier behandeln, ist, dass sie das Basisgame benötigen. Es gibt zwar auch hier Ausnahmen, also wir merken schon, es ist mal wieder ein super komplexes Thema. Da werden wir auch gleich drüber reden, über solche Standalone-Erweiterungen. Aber in der Regel ist es eben so, ich habe es ja schon gesagt, wir sprechen hier von Erweiterungen des Spiels, welches wir schon haben. Und das bedeutet, dass die Grundvoraussetzung eben die Vollversion ist von Spiel XY. Ja, und dann kriegen wir hier zusätzlichen Inhalt, der kann kostenpflichtig oder kostenlos sein. Und auch die Inhalte sind total offen. Ja, also was bietet uns so eine Erweiterung? Manchmal sind es nur ein paar neue Waffen oder ein paar neue Charaktere, vielleicht ein, zwei neue Levels. Aber es gibt auch richtige XXL Expansion Packs, die im Prinzip von den Publishern damals so ein bisschen wie ein vollwertiges Spiel behandelt wurden, dann eben auch zu einem entsprechenden Preis angeboten wurden. Damals noch Retail im Laden konnte man sich auf Disc dann kaufen. Und das ist dann natürlich schon was anderes als eine Microtransaction, worüber wir nachher auch sprechen werden. Aber was ich damit einfach sagen will, ist, es sind zwar alles irgendwie Erweiterungen, aber die unterscheiden sich in Umfang und auch in Qualität teilweise wirklich sehr stark voneinander.
Genau, aber um da mal so einen Zeitpunkt zu finden, um zu starten, würde ich doch da mal in die Vergangenheit reisen. ich sag mal so Mitte 90er, Anfang 2000er, da waren die Expansion Packs oder Erweiterungen ja eigentlich so das, was man angetroffen hat. Ich muss da ja direkt an so Titel wie Warcraft 2 Beyond the Dark Portal denken aus dem Jahr 1996 oder ein Brood War, die Erweiterung für Starcraft 1, was natürlich vor allem in Korea eine richtig große Fanbase hatte. Und wie du ja schon erwähntest, man hat dafür einmal das Base Game gebraucht und dann noch die Erweiterung, die man sich schön im Laden auf CD gekauft hat.
Also ich finde gerade Inhalt ist ein gutes Stichwort, weil das Besondere an solchen Expansion Packs ist ja, dass sie in der Regel auf die Technik zurückgreifen, die schon vorhanden ist. Also da wird nicht nochmal eine komplett neue Engine programmiert, sondern es wird das genutzt, was da ist. Und deswegen können die Entwickler bei solchen Expansion Packs sich eben voll auf den Inhalt konzentrieren, weil bei der Spieleentwicklung ist die Technik natürlich immer ein Faktor, der ausbremst, weil man auf der einen Seite halt die eigentlichen Inhalte produzieren muss, aber auf der anderen Seite auch sicher gehen muss, dass die Engine funktioniert, dass das Spiel lauffähig ist. Und dieses Problem gibt's in diesem Ausmaß bei einem Add-on nicht, weil das technische Grundgerüst, das steht, und deswegen können die Entwickler sich wirklich voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren, und deswegen gibt's auch so viele tolle Expansion Packs, die qualitativ so hochwertig sind und teilweise sogar das Hauptspiel nochmal überbieten in dem einen oder anderen Bereich. Also ich beispielsweise, ich bin ja auch ein großer Fan von Bethesda und fand die Erweiterungen für die Elder Scrolls Reihe immer grandios, ja, bei Morrowind damals beispielsweise auf der Insel Solstheim, wo man als Werwolf unterwegs war, oder dann Oblivion die Shivering Isles, für mich bis heute eine der besten Erweiterungen überhaupt. Oblivion hat zwar auf der anderen Seite mit der Pferderüstung auch nochmal einen anderen Vogel abgeschossen, aber dazu später mehr.
Ich wollte es noch nicht erwähnen, aber ja, das ist dieses, ja, nicht der Elefant, aber das riesige Pferd, das hier noch im Raum steht.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also ich habe früher relativ viel PC gezockt und da waren natürlich die Erweiterungen absolut grandios. Für Half-Life gab es eben auch noch Erweiterungen, und ja, Blizzard war eben auch so eine Firma, die hat ja wirklich mit ihren Erweiterungen immer noch eins draufgesetzt, ob Diablo, Warcraft, Starcraft, eigentlich in jedem Spiel, bis heute in World of Warcraft, ja. Die haben es richtig drauf, was Erweiterungen wirklich angeht, und da bekommst du auch wirklich noch Inhalt geboten.
Ja, das stimmt.
Aber genau, ich habe es ja schon ein bisschen erwähnt, ich rede hier gerade die ganze Zeit von PC-Titeln. Auf Konsole war das aber natürlich auch vertreten, ne? Zum Beispiel 99 kam sogar für GTA London die Erweiterung GTA London 1969. Du musstest dann tatsächlich auch die Originaldisk einlegen, dann wurdest du aufgefordert, das Add-on einzulegen. Also man hat damals sogar schon auf der PlayStation durch den Diskwechsel Expansions zocken
können. Das war dann so ein Verifizierungsprozess.
Ja. Oder auch für Sonic auf dem Mega Drive.
Ja, also das ist ein Konzept, welches natürlich auf dem PC in den 90ern sehr populär war, aber dann so langsam auch irgendwann seinen Weg auf die Konsole gefunden hat. Auf der Konsole war zu Beginn dann halt eher die Standalone-Erweiterungen präsent, sag ich mal. Weil man natürlich auch technisch dazu in der Lage sein muss, solche Inhalte überhaupt zu installieren. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Konsolen hatten in den 90ern standardmäßig keine Festplatte. Also die erste Spielkonsole, welche standardmäßig eine Festplatte verbaut hatte, war ja die Classic Xbox. Und damit war es dann natürlich auch theoretisch möglich, Zusatzinhalte auf der Festplatte zu installieren. Ja, und das ging halt in den 90ern nicht einfach so ohne weiteres, dass man Zusatzinhalte zu den bestehenden Spielen auf seine Konsole laden konnte. Und so ist es dann eben eher bei solchen Standalone-Erweiterungen geblieben, die eben auf die Engine des Hauptspiels zurückgreifen, aber an sich vollkommen eigenständig lauffähig sind.
Genau, also du warst ja in der Zeit dann tatsächlich auf Erweiterungen angewiesen, wenn du irgendwie Änderungen in deinem Spiel haben willst, sei es irgendwie Balancing-Anpassungen oder irgendwelche Bugfixes, neue Einheiten, was auch immer. Allerdings gibt es natürlich auch noch Patches, die natürlich auch erstmal nur auf dem PC verfügbar waren. Weil, wie du ja schon erwähnt hast, gab es auf den Konsolen weder Internet noch hatten sie Festplatten, um irgendwie Patches installieren zu können. Was im Prinzip uns entweder einen neuen Inhalt sogar geboten hat oder Bugfixes oder Balancing-Änderungen, speziell jetzt für Multiplayer-Titel.
Auch hier, wenn wir wirklich wieder ganz trocken an die Sache rangehen, dann handelt es sich natürlich auch bei einem Patch um einen neuen Inhalt. Es ist halt so, ein Patch ist primär natürlich dazu da, Fehler auszumerzen, beziehungsweise hier und da das Balancing vielleicht ein bisschen zu optimieren, aber nicht um hochwertige neue Inhalte zu liefern. Das gibt's zwar auch hier bestätigen Ausnahmen die Regeln, aber ein Patch ist im Grunde ein Zusatzinhalt, der primär das Spiel verbessert. Aber wenn wir schon beim Thema Patch sind, kann ich es einfach mal kurz erwähnen. Also so das eine prädestinierte Beispiel dafür, welches man heranziehen kann, um zu zeigen, was ein Patch eben sein kann, ist Cyberpunk 2077 in der Version 2.0. Ja, dieser Patch hat im Grunde das komplette Spiel nochmal general überholt und dass der Entwickler dafür kein Geld verlangt, das ist wirklich krass. Das ist nicht selbstverständlich, weil also wenn man sich einfach mal die Liste an Bugfixes und Veränderungen durchliest, das ist unfassbar, wie viel Inhalt hier reingesteckt wurde. Und ich muss es einfach sagen, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Spiel auf der nächsten Nintendo-Konsole erscheint, in der vollständig gepatchten Version.
Okay, also ich glaube, da machst du jetzt nochmal ein komplett neues Fass auf. Dass der Patch kostenlos ist, würde ich sagen, ist auch das Mindeste, was man verlangen kann.
Ja gut, nach den Startschwierigkeiten von dem Spiel, okay.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das wird trotzdem nicht jede Firma machen. Und es ist super, dass sie das jetzt nochmal so weit gepatcht haben. Und auf ihrem Shitstorm somit jetzt nochmal ein bisschen entgangen sind. Also ich vertraue dieser Firma trotzdem weiterhin, dass die Qualität abliefern können. Das war damals... Nee, ich will eigentlich gar nicht drauf eingehen, aber hat mich auch gefreut, dass dieser Patch nochmal kam und ich habe extra auf diesen Patch gewartet, bis ich es endlich fertig zock. Wobei es mich natürlich jetzt trotzdem interessieren würde, willst du es echt nochmal auf einer neuen Nintendo-Konsole zocken?
Also ich persönlich wahrscheinlich eher nicht, was aber einfach daran liegt, ich bin halt kein Mobile-Gamer, also ich zock halt zu Hause am großen Fernseher. Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Switch 2 von der Technik an die Xbox Series X und PS5 rankommt. Das bedeutet, es wird ohnehin technisch eine schlechtere Version als die ich gespielt habe. Aber ich würde mich halt für alle freuen, die Bock drauf haben, das unterwegs zu spielen und die vielleicht keine Xbox und keine PlayStation haben.
Ja, das stimmt. Ich muss mir jetzt auch endlich nochmal den DLC besorgen, wobei ich so ein bisschen Angst davor habe. Wenn, dann müsste man es echt nochmal von vorne anfangen, aber dafür fehlt mir ein bisschen die Zeit. Aber ey, wer es noch nicht gezockt hat, eigentlich kann ich es jedem empfehlen. Cyberpunk war trotzdem ganz ein Shitstorm. Großartiges Spiel. Und auch mit den ganzen Patches jetzt echt super geil. Also ich glaube, da kann sich niemand beschweren.
Mit aktuellem Patch und der Phantom Liberty Erweiterung wirklich ganz, ganz.
Wobei es auch damals schon auf der Series X spielbar war. Also ich konnte das jetzt nicht wirklich nachvollziehen, dass es solche Fehler gab. War natürlich geschuldet, dass die meisten Leute es auf den alten Konsolen gezockt haben und für das, was sie überhaupt optimiert.
Ja, richtig. Deswegen habe ich auch Switch 2 gesagt, weil ich glaube, die aktuelle Switch würde wahrscheinlich explodieren bei dem Spiel.
Ja, für mich immer noch ein Wunder, wie Witcher 3 darauf laufen kann, aber Cyberpunk wäre Genau, also, aber du meinst ja schon, Patches bringen theoretisch, also ne, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, Patches bringen keinen neuen Inhalt raus. Wir gucken nochmal zurück in die 90er, frühen 2000er, um wirklich neuen Inhalt in die Spiele reinzukriegen. Eben hatten wir die Expansions, die man dann tatsächlich im Laden kaufen konnte. Man ist in den Laden gegangen, hat sich so eine schöne große Packung gekauft mit einer CD drin und hat das Ganze installiert.
Mhm.
So,
mhm.
Was gab's noch? Es gab Mods für diverse Spiele. Gut, das bekannteste damals. 99 erschien Counter-Strike, eine Mod für Half-Life.
Mhm.
Ich glaube, dazu muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Aber Mods waren damals sehr populär. Du konntest für sämtliche Spiele eigentlich irgendwelche Mods runterladen. Auch für Unreal Tournament gab's mega viele Mods, für Doom, für Quake.
Und ich finde halt auch, wenn wir hier die Mods noch mit ins Spiel reinnehmen, sieht man einfach ganz stark, dass die Grenzen hier verschwimmen. Weil auch bei Mods handelt es sich, wenn wir es genau nehmen, um Erweiterungen des Spiels. Und da man Mods eben übers Internet runterlädt, kann man auch sagen, es ist ein DLC. Ja, der Unterschied ist halt der, dass Mods in der Regel halt von Fans kommen, die hier ihre Fantasie freien Lauf lassen können. Aber prinzipiell ist bei Mods genauso wie bei den Erweiterungen, worüber wir gerade schon gesprochen haben, alles möglich. Ja? Also es gibt solche Mini-Mods, die im Prinzip wirklich nur ganz kleine Stellschrauben modifizieren. Aber es gibt ja auch solche Total Conversion Mods beispielsweise, wie jetzt hier, Fallout London, was jetzt ja bald rauskommt, was eine Total Conversion von Fallout 4 ist und im Grunde ein komplett neues Spiel. Also die Grenzen verschwimmen hier wirklich.
Genau, kann man oder wie ist das Enderal für Skyrim?
Enderal, genau, für Skyrim.
Aber der große Unterschied, Expansion Packs hat man damals im Laden eben gekauft und Mods waren gratis, ne? Ich hatte damals das Glück, dass ich ja eigentlich schon 2000, glaube ich, eine DSL-Leitung hatte und somit eigentlich alle Mods runterladen konnte. Aber ich glaube, die meisten Leute haben die Mods dann über irgendwelche Spiele, das wie in der PC Games oder in der GameStar dann bezogen.
Mhm, genau.
Wenn wir auch schon bei Mods sind und eben bei dem Thema, dass die Grenzen verschwimmen, wollen wir direkt schon das Fass aufmachen und so ein bisschen erklären, was DLCs sind?
Können wir gerne. Also ich habe ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also wenn wir es ganz einfach ausdrücken, dann sind DLCs eben auch Erweiterungen. Der Unterschied ist halt der, dass sie rein digital verfügbar sind. Es gibt auch hier Ausnahmen. Es gibt einige Spiele, wo dann zu einem späteren Zeitpunkt DLCs gesammelt wurden und auf Disc dann wirklich im Laden verkauft wurden. Aber in der Regel lädt man DLC eben runter. Also DLC ist ja Downloadable Content, also herunterladbarer Inhalt. Aber auch hier wieder, was das letztendlich für ein Inhalt ist, ist relativ offen. Die Pferderüstung von Oblivion war ein DLC, aber auch, keine Ahnung, hier Cyberpunk Phantom Liberty, was ein XXL-Rollenspiel ist. Das ist auch.
Genau, oder um nochmal in der Geschichte zurückzuspulen, wenn man Unreal Tournament gezockt hat oder Counter-Strike oder sonst irgendwas und man ist auf irgendeinen Server gegangen und hatte damals noch nicht die Sounds, die er auf dem Server gab, oder eben irgendwelche Custom-Maps, dann hat er die automatisch runtergeladen, was im Prinzip ja dann eigentlich auch schon ein DLC war. Oder damals auch noch, ich meine ganz bekannt, in Warcraft 3 gab es auch die Custom-Maps. Da konnten User im Prinzip auch ihre eigenen Spielmodi eigentlich erfinden und man musste einfach nur dem Spiel joinen und man hat automatisch die Map runtergeladen. Bekanntes Beispiel, so ist Dota 2 beziehungsweise Dota entstanden. Das war auch eine Custom Map, was dann im Prinzip ein DLC war, den man sich kostenlos im Spiel runterladen konnte.
Ja, also ganz viele bekannte Spiele haben genau. Ja so angefangen.
Wobei das natürlich jetzt hier auch wieder verschwimmt. Ne? Das Ganze ist ein DLC, aber eigentlich auch schon wieder eine Expansion. Add-on würde ich nicht mehr sagen. Genau, aber da wären wir schon bei dem Punkt. Was ist denn eigentlich jetzt wirklich ein Add-on? Wo ist der Unterschied zwischen einem Add-on und einem Expansion-Pack?
Ich würde für mich sagen, dass es für ein Add-on wirklich ganz, ganz, ganz essentiell ist, dass es in das Hauptspiel integriert ist. Also man sagt ja Add-on oder auch Add-in, was letztendlich das Gleiche ist. Aber für mich sind das einfach Inhalte, die Teil vom Hauptspiel sind. Und ein Expansion-Pack kann eben auch zusätzlicher Inhalt sein, der natürlich das Hauptspiel voraussetzt, klar. Aber der Inhalt an sich, der kann für sich gesondert betrachtet werden. Ne? Also so wie hier das genannte Warcraft-Add-on beispielsweise, was ja schon separiert ist vom eigentlichen Hauptspiel. Ja, aber Add-ons sind für mich Inhalte, die wirklich unmittelbar in dem eigentlichen Hauptspiel drin sind. Und wenn man nämlich auch mal hier auf diverse Spiele schaut, dann merkt man, dass es bei ganz vielen Titeln übrigens auch so ist, dass wenn man einmal ein entsprechendes Add-on installiert hat, dass man es dann nicht mehr deinstallieren kann, weil man damit im Prinzip seine gesamte Installationsdatei schrotten würde. Das bedeutet, das Einzige, was helfen würde, wäre, das ganze Spiel nochmal von der Festplatte zu hauen und das Spiel nochmal neu zu installieren. Und ich finde, das ist einfach so eine Grenze, die man hier ziehen kann. Ja, es ist Teil vom eigentlichen Hauptspiel und in nicht allen, aber vielen Fällen ist es so, dass wenn es einmal installiert wurde, dass man es nicht mehr entfernen kann.
So, das Bekannteste, was mir da einfallen würde, ist Sims. Wann kam da der erste Titel raus? Das war 2000, ne?
Ach, gute Frage. Ich bin kein Sims-Spieler.
Ja, zu meiner Verteidigung. Ich meine, hey, du konntest damals Häuser bauen. Das war damals der richtige Shit. Da kann ich mich erinnern, da gab's sehr viele Add-ons von Fans entwickelt. Ja? Also du konntest dir dann deinen Hund runterladen. Das war eigentlich nicht in das Spiel integriert, aber du hattest dann plötzlich in dem Spiel Haustiere. Oder du konntest dir neue Fernseher, was weiß ich, runterladen. Auch noch sehr creepy Sachen, die es natürlich im Internet gibt für die Sims. Ich will gar nicht näher drauf eingehen. Aber das waren, glaube ich, so die klassischen Add-ons, die man sich ja damals für Spiele runterladen kann, die eben das Spiel nicht wirklich erweitert haben in der Story, aber du hattest so kleine Gimmicks drin, wie neue Waffen oder neue Gegenstände oder sonst irgendwas. Ich will da aber auch gar nicht zu weit vorgreifen, aber das Ganze war natürlich so erfolgreich, dass sich die Macher damals gedacht haben, so, oh, warte mal, wenn die Leute sich so gern Inhalte für das Spiel runterladen, ey, warum verlangen wir da nicht einfach Geld und bieten das offiziell an?
Ja, und somit hast du die Brücke geschlagen zur Pferderüstung von Oblivion.
Wollen wir schon drauf eingehen? Ja, okay.
Wegen mir gerne. Was ist denn deine Vergangenheit mit der Pferderüstung? Erzähl mir von deiner Erfahrung.
Um es nochmal zu erklären für die Leute, die nicht Bescheid wissen, was die Pferderüstung ist. Oblivion, damals der Vorgänger des allseits bekannten Skyrims, hat 2006, genau genommen am 3. April 2006, in seinem Online-Shop eine Pferderüstung angeboten. Eine goldene Pferderüstung, die man für 200 Microsoft Points erwerben konnte. Und das waren ungefähr so 2 bis 2,50 Euro.
Ja, also nicht besonders viel, genau. Aber es war nicht kostenlos.
Das war damals, heute lachen alle Leute drüber, das war damals so das Erste, was man tatsächlich kaufen konnte. Und der Shitstorm war riesig, so wie die verlangen 2 Euro, damit du eine popelige, du hast nicht mal das Pferd bekommen, du hast nur deine Rüstung für dieses Pferd bekommen, ja. Unfassbar.
Die ja auch nicht mal die Stats von dem Pferd verbessert hat, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, das war wirklich nur rein kosmetisch.
Ja, das muss man sich erstmal geben. Gut, ich dachte mir so, also ganz im Ernst, gibt's wirklich Leute, die sich das kaufen? Ja, okay, dann macht halt. Aber puh, es soll mich nicht weiter tangieren.
Also ich habe mir die Pferderüstung gekauft. Oh. Ich bin einer von den Übeltätern. Oh Ja, also ich dachte mir damals halt, ja, diese 2 Euro oder wie viel das war, ja, ist jetzt ja eigentlich kein Geld, ne? Also das hat mir jetzt nicht wehgetan.
Ey, aber ganz kurz zur Verteidigung, du hast damals für Wallpapers, die deine den Hintergrund deiner 360 schöner gemacht haben, mehr bezahlt, ja.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es war jetzt wirklich nicht teuer. Aber der Grund, warum es halt diesen riesen Shitstorm gab, war, weil man das bis zu diesem Zeitpunkt so in der Form noch nicht kannte. Und ich meine, die Pferderüstung ist gemessen an heutigen Standards natürlich nicht mehr die Rede wert, ja, weil vergleichbare Inhalte heutzutage ja wirklich allgegenwärtig sind. Also man muss da ja nur in den Call of Duty Store reingucken, was da für kosmetische Gegenstände teilweise verlangt wird. Aber die Pferderüstung hat halt diesen Trend losgetreten. Und letztendlich, wir können es nicht mit Sicherheit sagen, das ist nur eine reine Theorie, aber es gibt natürlich viele, die sagen, wenn es die Pferderüstung nicht gegeben hätte, dann hätte sich der DLC-Markt oder der Microtransaction-Markt vielleicht ein bisschen anders entwickelt oder zumindest in einem langsameren Tempo. Weil die Verkaufszahlen haben Bethesda damals ja recht gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das Ding runtergeladen wurde, aber es war schon ordentlich. Und das war ja auch nicht das einzige Mini-DLC. Da gab es noch ein paar andere.
Ja, aber witzigerweise, also es hat sich scheinbar sehr gut gerechnet. Und genau, Todd Howard hat gemeint, ey, die Leute bezahlen oder kaufen alles. Und sie haben es sich tatsächlich zum April-Scherz gemacht und haben das Doppelte dann am 1. April für die Pferderüstung verlangt. Und die Leute haben es gekauft. Ey, das muss sich mal geben. Das ist so von wegen, nee, wir unterstützen das Ganze nicht. Nee. Wir kaufen es tatsächlich auch noch für den doppelten Preis. Ja, also ich glaube, für viele ist das Ganze wirklich ein Dorn im Auge und für viele ist es auch, ja, der Ursprung des ganzen Übels von Microtransactions. Kann man sich drüber streiten, ob es ja wirklich der ausschlaggebende Punkt ja. war, aber das war, glaube ich, so das erste und wirklich bekannte.
Mhm. Und ich denke, die Pferderüstung ist natürlich auch der Anfang von diesem Hass gegenüber kleineren DLC, die halt keine vollwertigen Expansion Packs waren, weil die Resonanz auf Expansion Packs in den 90ern war in der Regel ja sehr positiv, was man von den meisten DLC nicht behaupten kann, weil natürlich auch oft der Vorwurf kommt, dass Inhalte teilweise aus dem Spiel herausgeschnitten werden und dann nachträglich als DLC verkauft werden. Das zeigt sich zum einen dadurch, dass DLC zum Teil wirklich schon zum Launch von einem Spiel angeboten werden. Und dann natürlich ist die logische Schlussfolgerung so, okay, warum ist das Spiel heute draußen und dieser Inhalt nicht Teil des Spiels? Hat man es da rausgeschnitten? Ich kann an der Stelle aber schon mal vorwegnehmen, wir werden in einer zukünftigen Episode Big Nerds ausführlich darüber sprechen. Deswegen brauchen wir hier diese Diskussion eigentlich gar nicht allzu sehr vertiefen, aber ich wollte es einfach mal so grundsätzlich anschneiden. Und ich meine, es gibt ja auch durchaus Beispiele, wo es offensichtlich ist, dass Inhalte aus dem Spiel herausgeschnitten wurden, nämlich wenn man im Quellcode schon erkennen kann, dass die Inhalte das eigentlich da waren.
Genau, um da kurz drauf einzugehen, das war ja zum Beispiel bei Street Fighter, Gottes Willen, ich weiß jetzt nicht, welcher Teil das war, aber du konntest ja als DLC im Prinzip nur die Freischaltung kaufen für den Code, der schon im Hauptspiel vorhanden war, ja, und das ist schon frech, also du lädst dann quasi eigentlich nur eine 10MB-Datei runter, keine Ahnung, die den Inhalt, den du eigentlich schon hast, freischaltest, ne.
Genau, also im Grunde lädt man da nur einen Key runter und das war's.
Ja, das ist natürlich schon frech. Oder auch DLCs, die, ich glaube bei Doom Eternal war's, du kannst die komplette Story eigentlich nur durch den DLC dann tatsächlich erschließen, um was es wirklich geht. Oder auch Alan Wake war ja damals, glaube ich, auch so ein Titel, der das Ganze schon episodenhaft angeboten hat.
Mhm.
Du musstest den DLC kaufen, dass du die komplette Story erleben kannst.
Ja, richtig. Und ein anderes Spiel, was mir hier noch einfällt, gab es damals für die PS3 und die Xbox 360 von Capcom, Asura's Wrath.
Oh, ja.
Was auch ein cooles Spiel war, aber da hat man ja tatsächlich auch die finalen Kapitel runterladen müssen. Und da muss ich schon sagen, also da bin ich kein Freund davon, wenn wirklich essentielle Teile der Story fehlen. Also ich finde, eine Erweiterung sollte, wie der Name ja schon sagt, eine Erweiterung des Spielerlebnisses sein, welches man hat. Aber ich finde, das Hauptspiel sollte in sich geschlossen sein. Und da dann wirklich so wichtige Informationen auszulagern auf DLC, finde ich nicht gut. Übrigens, den Vogel für mich abgeschossen hat hier übrigens Ubisoft mit Assassin's Creed. Das war bei Assassin's Creed Odyssey. Da wurde wirklich ein ganz, ganz, ganz essentieller Teil der übergreifenden Story in einem Add-on erzählt und auch das eigentliche Ende des Spiels war dann in diesem Add-on und ich finde, das geht wirklich gar nicht und das kann ich nicht gutheißen.
Boah, da müsste ich jetzt echt nochmal zurückdenken. Odyssey habe ich damals durchgespielt, aber Alter, dieses Spiel war so riesig, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Aber ich würde gerne nochmal ein positives Beispiel bringen, an das ich mich bis heute erinnern kann. Und zwar, wir gehen nochmal zurück in das Jahr 2002. Auf der Xbox Classic gab es Splinter Cell. Das war damals noch Xbox-exklusiv. Ja, die haben ja natürlich dann auch, also ne, die Dreamcast gab es natürlich auch schon mit Online-Zugang, aber die Xbox Classic war so eigentlich die erste Konsole, mit Xbox Live so das Online-Zeitalter so ein bisschen eingeläutet hat. Und dann völlig abgefahren. Für Splinter Cell gab es 3 Missionen zum Download. Kostenlos. Du konntest dir einfach zusätzlich zu deinem Spiel noch 3 Missionen runterladen. Das war wirklich faszinierend damals für mich, auf einer Konsole dir Missionen runterzuladen. Gab es dann später auch nochmal für Steam, glaube ich. Aber das war, also ja, war wahrscheinlich auch nur Werbung, dass sie sagen konnten, hey, guck mal, was ihr mit Xbox Live alles anstellen könnt. Aber man sieht schon so ein bisschen, früher gab's relativ viel Sachen kostenlos. Oder wenn du es kaufen musstest auf Disc, dann hast du echt was geboten bekommen für dein Geld. Genau. Dann, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, kam so dieses Sims, wo sie schon so ein bisschen Geld geleckt haben. Und auch mit Sims 2 gab es dann tatsächlich diesen offiziellen Shop, wo du dir Add-ons kaufen konntest. Und um Himmels Willen, ich will jetzt auch gar nicht nachgucken, weil für Sims gab es ja wie viele Erweiterungen pro Teil. Ich habe keine.
Unendlich viele.
Ich habe keine Ahnung. Das war ja schon so ein bisschen der Siegeszug, so von wegen, warum alles in ein Spiel packen? Wir können das Ganze doch so strecken und jedes Mal Geld abgreifen.
Ja, das ist halt eine wirtschaftliche Entscheidung.
Richtig.
Ne? Die haben halt gemerkt, es funktioniert und die Umsätze geben den Publishern recht. Und ja, das war dann einfach der natürliche Lauf der Dinge.
Genau, und heute sind wir komplett im DLC oder Microtransaction-Zeitalter angekommen. Um vielleicht nochmal ein bisschen zurückzublicken, gibt es heute eigentlich noch wirklich Erweiterungen, wie es damals gab? Also du meintest jetzt gerade mit Phantom Liberty, das würde ich jetzt zum Beispiel so als Erweiterung zählen, wo man sagen kann, jo, das ist wirklich eine Erweiterung, da kriegt man was für sein Geld, aber würdet ihr spontan noch irgendwas?
Also ja, auch wenn ich gerade drüber geschumpfen habe, die Assassin's Creed-Reihe hat relativ große Add-ons, jetzt nicht in der Größenordnung von Phantom Liberty, aber durchaus. Ich finde auch, auf der Nintendo Switch gibt's da einige Titel, beispielsweise die Xenoblade-Reihe, die ja durchaus umfangreichen DLC bietet, wo ich auch sagen würde, ja, das ist eine Expansion. Oder auch die Fire Emblem-Reihe hatte auch Zusatzinhalte. Aber du hast recht, also tendenziell so diese XXL-Erweiterungen wie in den 90ern auf dem PC, die werden immer weniger. Ja.
Also Witcher 3 wird mir jetzt mit Hearts of Stone oder Blood and Wine noch einfallen. Blizzard-Titel, ne, die gehen ihren Weg jetzt seit Jahren, da kann man jetzt auch diskutieren, ob sie es noch gut machen oder nicht. Aber so wirkliche Expansions für Spiele gibt's eigentlich selten, weil wir dann eben ja eigentlich mit DLCs oder beziehungsweise mit Microtransactions geflutet werden. Ne? Wir können in sämtlichen Spielen, können wir uns jetzt irgendwelche Waffenskins runterladen. In Dead by Daylight bekommen wir neue Mörder beziehungsweise neue Überlebende. Also, dass du wirklich dir Stories runterladen kannst, ist eher selten. Aber du bekommst mittlerweile alles immer häppchenweise. Für Preise, über
das
die
stimmt,
man sich natürlich ja, diskutieren kann.
Genau, das wollte ich gerade nämlich noch hinzufügen, weil ich ja gesagt habe, diese XXL-Erweiterungen werden immer weniger. Und das ist für mich genau der Grund. Weil natürlich ist es für einen potenziellen Käufer schwieriger, hier 40 Euro für ein XXL-DLC hinzulegen, als hier irgendwie für 3 Euro irgendein Skin zu kaufen. Also da ist die Hemmschwelle natürlich eine andere. Und je günstiger so ein Inhalt ist, desto eher sind die Leute gewillt, hier zu kaufen. Und ich denke, das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Man hat gemerkt, günstigere Add-ons und somit eben kleinere Add-ons verkaufen sich besser und deswegen wird der Markt damit einfach total überflutet zurzeit und sowas wie Phantom Liberty.
Vor allem, du hast ja speziell den Vogel abgeschossen, haben es meiner Meinung nach FIFA und Valve in Counter-Strike. In FIFA kannst du dir ja so Kartenpacks kaufen. Ich kenne die Preise da gar nicht, aber dann kriegst du für dein Ultimate-Team irgendwie neue Spieler. Korrigier mich, ich habe keine Ahnung von FIFA.
Ich habe auch keine Ahnung von FIFA, aber ich habe auch mitgekriegt, dass da eine Kontroverse gab. Genauso übrigens auch bei irgendeinem Basketballspiel, NBA irgendwas, heißen die Spiele
ja.
So? Ich weiß gar nicht. Da war es nämlich, glaube ich, irgendwie so, dass man durch DLC seinen Charakter pushen konnte. Also es gibt da wohl irgendwie so Ingame-Währung und mit dieser Währung kann man seinen Charakter verbessern, aber wenn man nicht extra Geld dafür in die Hand nimmt, dann verdient man da so wenig, dass es unendlich lang dauert, überhaupt mal einen einigermaßen guten Charakter zu haben.
Und das ist halt das ist natürlich übel. Heute auch so die Kontroverse ein bisschen, ne? Es gibt Microtransactions, wo du einfach im Prinzip dein Aussehen oder Skins oder sonst irgendwas für dein Spiel veränderst. Oder eben, ja, Käufe, die dich stärker machen. Und das geht halt gar nicht klar. Mhm. Wobei, also ich will noch mal kurz auf Counter-Strike eingehen. Du kannst dir da, ich habe jetzt auch die aktuellen Preise nicht im Kopf für damals zwischen 2 und 3 Euro, konntest du dir Schlüssel kaufen und Kisten öffnen. Ne? So eine Kiste hast du dann jedes Mal nach einem Spiel bekommen. Also nicht jedes Mal, aber die Chance war groß, dass du eben so eine Kiste bekommst. Und dann konntest du dir per Microtransaction einen Key kaufen und diese Kiste öffnen. In dieser Kiste waren dann Skins für deine Waffen drin. Du hattest dann irgendwie, ich weiß es nicht, 70% Chance, einen blauen oder grauen Skin zu bekommen. Die sind natürlich nichts wert. Ja, dann bekommst du rote, die sehen dann richtig schick aus. Und dann gibt's natürlich noch das Goldene, das sind dann Messer oder Handschuhe mit auch noch verschiedenen Qualitätsstufen und so weiter. Aber das Ganze hat so einen riesen Markt kreiert, dass es natürlich für jede Waffe oder für jeden Skin tatsächlich Preise gibt. Und die schwanken ja teilweise dann zwischen 10 Cent und 100.000 Dollar. Und ich glaube, dieses Problem oder diesen Markt bekommen sie auch gar nicht mehr in den Griff. Das hat so eine Dimension erreicht. Das ist echt abartig. Früher gab es dann auch noch irgendwelche Gambling-Seiten oder beziehungsweise ja, Wettseiten. Da konntest du dann auf sogar Fußballspiele tippen mit deinen Skins. komplett irre. Das wurde aber mittlerweile verboten.
Sehr gut.
Ja, aber das war ein Markt, der neben diesem Spiel so gewachsen ist und natürlich auch noch so viele Probleme mit sich gebracht hat, was Hacking-Angriffe, Scamming und so weiter betrifft, weil das mittlerweile dann bares Geld war, das du dir kaufen konntest. Ich war da auch lange in dieser Bubble gefangen und habe hin und her getauscht, aber das ist komplett irre. Und das hat auch nichts mehr mit Gaming zu tun, weil natürlich da auch so viele Leute involviert waren, die eigentlich nichts mit Spiele zu tun haben, aber das ist ein komplett neuer Markt gewesen, auf den Leute Geld geworfen haben. Und ich finde, sowas sollte irgendwie unterbunden werden, weil das ist komplett irre.
Bin ich voll deiner Meinung. Und da kann man auch verstehen, dass eben speziell solche Microtransactions natürlich einen gewissen Ruf haben und immer so ein bisschen kritisch beäugelt werden, gerade wenn man sich sowas hier anguckt, was ja teilweise wirklich schon in die kriminelle Schiene geht.
Absolut.
Kann man gar nicht anders sagen, ne? Und du hast ja gerade auch dieses Zufallsprinzip angesprochen. Das ist ja auch so ein Grund, weshalb Microtransactions immer so kritisiert werden. Diese Lootboxen mit zufallsbasierten Belohnungen. Das ist natürlich übel, ne? Also wenn man sich hier für einen gewissen Betrag halt so eine Lootbox kauft und letztendlich halt nicht weiß, was man dann kriegt, also ob irgendein Müll dann dabei rumkommt oder was Cooles. Ich meine, da kann man schon durchaus in die Suchtspirale
abrutschen. Da gab es ja dann auch die Kontroverse beziehungsweise die Diskussion in der USK, sollte man dann FIFA beziehungsweise sämtliche Spiele, die eben Glücksspielmechaniken nutzen, eigentlich ab 18 festlegen. Was dann aber in der Diskussion kam raus, dass laut Gesetz das Ganze nicht unter Glücksspiel verfällt, weil für Glücksspiel muss noch die Gefahr bestehen, dass man süchtig wird, dass man Sachen dafür vernachlässigt und so weiter. Ja, ist natürlich echt ein bisschen gefährlich.
Ja, und ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch der, dass man bei Glücksspiel dem offiziellen Glücksspiel, worüber hier diskutiert wurde, da ist halt die Komponente Geld noch mit dabei. Also dass man eben echtes Geld verdienen kann. Und das hast du halt bei Videospielen nicht, weil man verdient kein echtes Geld. Man verdient virtuelle Gegenstände. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte gewesen
in
der Diskussion.
Ja, und das Problem ist auch, dass du bei einem richtigen Glücksspiel am Automat kannst du dein Geld verlieren und bekommst nichts raus. Und wenn du dir Lootboxen kaufst, dann bekommst du natürlich auf jeden Fall einen Gegenstand. Gut, wenn du eine Lootbox für 2 Euro öffnest, kriegst du halt noch dein 10-Cent-Skin. Wobei das natürlich auch schon wieder so ein Anführungszeichen ist, weil diesen Wert hat er eigentlich auch nur in manchen Spielen, ne, wo du es wirklich weiter verkaufen kannst, was mittlerweile ja auch unterbunden wird von den meisten Firmen oder Spielen. Aber wenn du dir jetzt in FIFA dir irgendwas kaufst, dann kannst du das ja nicht weiterverkaufen. Also
ich glaub, ne.
Wenn auch das nächste Spiel wieder rauskommt, dann ist es mehr oder weniger wertlos.
Also wir merken hier in der Diskussion, dass die Microtransactions auf jeden Fall die kontroverseste Art von Add-on
ist. Richtig, weil du dir eigentlich für diese, es heißt ja schon Micro, du gibst ein bisschen Geld raus für irgendeinen Scheiß, was dir eigentlich nicht viel bringt. Kannst du dich noch erinnern, als Dead Space 3 rauskam? Ich glaube, da gab es ja dann auch schon so die ersten Microtransactions, wo es große Kontroversen gab.
Ja.
Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, aber gab es da nicht so einen Bot zu kaufen, der neben dir hergelaufen ist und irgendwie Gegenstände eingesammelt hat?
Oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Dead Space 3 ist schon zu lang her. Aber es gab einen Koop-Modus und ich habe das so im Kopf, dass man per DLC, also per Microtransaction, sich dann halt irgendwelche Sachen kaufen konnte, dass man das Spiel halt auch solo besser spielen konnte. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Wie gesagt, ist schon lang her und ich habe dieses Spiel verdrängt aus meinem Gedächtnis.
Ich glaube, du konntest dann auch nochmal bessere Waffen craften oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, das war, glaube ich, schon so die erste Kontroverse. Also, ey, es ist ein Singleplayer-Spiel und du kannst noch mehr Geld reinwerfen, dass es irgendwie besser wird. Ne? Also, wir haben lange schon die Pferderüstung aus Oblivion vergessen. Das waren dann nochmal die größten Aufreger. Und ja, mittlerweile ist es ja echt Standard geworden, dass du so einen Müll bekommst. Ich gucke auf sämtliche Forzas, ich weiß es gar nicht, Assassin's Creed, gab es da auch jede Menge Microtransactions? Ich weiß es gar nicht mehr.
Mhm, ja. Mittlerweile, also es gibt ja ein Assassin's Creed, mittlerweile so ein Ingame-Store, wo man dann direkt seine Microtransactions kaufen kann.
Diese Ingame-Währung ist ja wirklich mittlerweile allgegenwärtig. Und meiner Meinung nach, das Fiese ist ja wirklich, dass dann bei diesen ganzen Sachen, da steht ja nicht irgendwie dran, hey, das kostet 50 Cent, das kostet 2 Euro, sondern es ist die Ingame-Währung, ne? Da zahlst du dann meinetwegen irgendwie mal 200 Kristalle für eine neue Waffe. Diese Kristalle musst du dir aber dann in dem extra angelegten Shop dafür kaufen, aber du kannst dir nicht 200 Kristalle kaufen, sondern du kannst dir nur Packs für 5000 Kristalle kaufen. Die kosten dann irgendwie 20 Euro. Und dann musst du dir das runterrechnen, was du jetzt wirklich dafür bezahlst.
Mir würden noch zwei Beispiele einfallen für extrem kontroverse Microtransactions. Bei dem einen Spiel ist es mir relativ egal, weil das Spiel nicht gut ist. Aber ich will es trotzdem mal erwähnt haben. Metal Gear Survive, dieses Online Survival Metal Gear kam nach dem 5. Teil raus ohne Kojima. Da hat man tatsächlich Geld bezahlen müssen für zusätzliche Spielstände.
Nein.
Ja, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Im Prinzip, wenn du halt einen zweiten Charakter nochmal erstellen wolltest, ne? Also du kannst natürlich in deinem Run so oft speichern, wie du willst, das ist kein Ding. Na, aber vielleicht willst du ja irgendwann nochmal von vorne anfangen, mit einem anderen Charakter. Ja, willst du Geld dafür zahlen.
Ich hoffe mal, das ist gefloppt.
Das ist gefloppt, aber das Spiel war auch aus anderen Gründen nicht gut. Und das andere Beispiel, da musste ich gerade dran denken, weil es ist ganz aktuell, kam jetzt vor wenigen Tagen erst raus, Dragon's Dogma 2, erwartete Fortsetzung eines gefeierten Rollenspiels. Super Spiel, aber hat auch negative Schlagzeilen abbekommen aufgrund von Microtransactions, weil auch hier kann man sich verschiedene Gegenstände für ein paar Euro kaufen, die dir das Spiel halt einfacher machen. Und bei manchen Sachen würde ich sagen, okay, da kann man ja noch ein Auge zudrücken. Also es gibt da solche Kristalle, dadurch kann man sich einen Charakter spawnen, der dich unterstützt im Kampf. Da würde ich sagen, ist in Ordnung. Aber man wird auch zur Kasse gebeten für Schnellreisekristalle. Und eine Schnellreisefunktion sollte für mich Bestandteil des Hauptspiels sein.
Wow, ich habe mich ehrlich gesagt echt auf das Spiel gefreut. Ich hatte gehofft, dass...
Also man muss dazu sagen, alle Gegenstände, die man kaufen kann, kann man natürlich auch im Spiel verdienen. Also es ist jetzt nicht so, dass es im Spiel keine Schnellreisekristalle gibt. Die kriegt man halt als Questbelohnung und findet sie. Aber es geht hier einfach ums Prinzip. Also dass man überhaupt mal diese Frechheit besitzt für eine Schnellreise. Ich weiß nicht, ich glaube 2,99 € oder so.
Ja, aber da sprichst du auch nochmal einen Punkt an, dass du oft Microtransactions hast für Sachen, die du erspielen kannst. Ich glaube bei Gran Turismo es fragt mich auch nicht, welcher Teil das war, 7, 8? Keine Ahnung. Gab es da auch so eine Riesenkontroverse, weil du konntest dir natürlich alle Autos freischalten oder du konntest dir einfach kaufen, aber wenn du das dir freischalten willst, musst du halt deine 5000 Stunden spielen. Oder damals natürlich auch, das war ja der riesen Shitstorm bei Battlefront, wenn du dir alle Charaktere freispielen willst, wie viele Stunden du eigentlich investieren musst.
Richtig, ja. Und bei Battlefront war halt auch das Problem, dass man da halt auch wirklich einen spielerischen Vorteil hatte. Und klar, als das Spiel neu rauskam, da hattest du als jemand, der hier Unmengen an Geld in Lootboxen gesteckt hat, natürlich schon auch einen Vorteil gegenüber Leuten, die keinen Cent dafür ausgegeben haben, weil die natürlich nicht in der Geschwindigkeit wie du die Gegenstände verdient haben.
Aber meinst du, das wird jetzt in Zukunft irgendwie nochmal besser?
Also ich glaube, zu dem Stand aus den 90ern werden wir nie wieder zurückkommen. Das ist einfach wirtschaftlich bedingt, so wie ich vorhin gesagt habe. Die Hemmschwelle für ein Vollpreis-Add-on ist einfach groß. Also günstigere Add-ons verkaufen sich einfach besser. Von daher denke ich schon, dass wir uns grundsätzlich in der Richtung weiter bewegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vor allem halt die Microtransaction-Blase irgendwann tatsächlich platzt. Aber die kann nur platzen, wenn die Spieler aufhören, sowas zu unterstützen und Geld dafür auszugeben. Und ob sie das irgendwann tun werden, das weiß ich nicht.
Ja, es gibt ja immer noch diese Whales, sagt man ja, ne? Also der Großteil auch, die geben dafür kein Geld aus, aber es gibt eben diese paar wenige Idioten, die aber einen Haufen Geld dafür ausgeben. Mhm. Und warum sollte man irgendwie ein Add-on entwickeln, das dir mega viele Stunden Spielspaß bringt und wo viele Entwickler viele Stunden sitzen? Oder du bringst einfach nur einen 3D-Künstler in ein paar Stunden kreiert, verlangst dafür 10 Euro und es kaufen halt nur, weiß ich nicht, 100.000 Leute. Oh. Also. Ja, im Prinzip können wir echt sagen, eigentlich muss sich jeder dagegen irgendwie auflehnen, sonst wird sich da nichts ändern. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich prophezei das irgendwie schon seit 10 Jahren, dass es bergab geht. Geht immer noch nicht bergab. Es gibt immer noch geilen Content, den wir bekommen.
Ja, also das finde ich ist ganz wichtig. Man muss sich halt einfach auf die guten Dinge fokussieren. Schwierig ist es halt, wenn die DLC bzw. die Microtransactions dir die Karotte vor Eponas Gesicht sozusagen vorgehalten werden. Das ist halt schwierig, ne? Also gerade mit solchen Ingame-Shops, die man nicht deaktivieren kann, die wirklich omnipräsent sind, da ist es dann natürlich schwierig, das zu ignorieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber grundsätzlich bin ich halt einer, ich versuche es einfach auszublenden, weil mich Microtransactions nicht interessieren. Ja, also bei hochwertigen Story-Add-ons bin ich der Letzte, der sagt, dafür gebe ich kein Geld aus. Aber mit den ganzen Skins und dem Gedöns kann man mich jagen.
Ich würde gerne noch einen kleinen Side-Fact einstreuen. Und zwar 1996 kam Creatures raus. Das ist wie so eine Art komplexeres Tamagotchi-Spiel. Und eigentlich war das so ein bisschen der Ursprung des DLCs, weil damals konnte man sich dann schon einen DLC runterladen, der dir einen Schneemann und einen Mistelzweig und ich glaube noch ein paar andere Sachen, ich glaube einen Weihnachtsbaum und so weiter bereitgestellt hat. Und das gilt so heute eigentlich als der erste DLC. Aber auch wieder, das war kostenlos.
Ja, dann können wir eigentlich einen Deckel drauf machen für heute, oder? Wir haben wieder viel gelernt.
Machen wir einen Deckel drauf für heute. Ich hoffe, die Zuhörer da draußen haben auch nochmal einiges gelernt, beziehungsweise könnten auch nochmal irgendwie so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Ihr dürft auch gerne nochmal in unserem Forum oder im Discord Kommentare da lassen oder schreibt uns, was wir irgendwie vergessen haben oder was unbedingt noch erwähnt werden muss. Und ja, dann würde ich sagen, Domme,
Fabi,
war mir wieder eine Ehre, mit dir zu plaudern.
Es war mir eine Freude.
Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Und auch hier nochmal die Anmerkung. Falls ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Und falls ihr neu oder zufällig auf den Podcast gestoßen seid und nicht wisst, was der Big N Club ist, dann schau doch mal auf unserer Website www.bign-club.de vorbei. Hier könnt ihr Clubmitglied in unserem unabhängigen Nintendo Fanclub werden und erhaltet unter anderem für 45 Euro Jahresbeitrag alle 2 Monate ein toll gestaltetes Clubmagazin sowie eine Mitgliedskarte. Und besucht uns auch gerne auf Instagram, Facebook, Discord oder auch TikTok.